HR Info. Der Tag in Hessen.
Ich bin Gabi Beck, hallo. Ein verurteilter Mörder vor einem Untersuchungsausschuss des Hessischen Landtags. Das war das Szenario in Wiesbaden. Allerdings war Stefan Ernst, der wegen Mordes am Kasseler Regierungspräsidenten Lübcke verurteilt ist, nicht in den Landtag, sondern unter anderem aus Sicherheitsgründen in das Landgericht gebracht worden, aus seiner Gefängniszelle. Andreas Meyer-Feist hat seinen Auftritt für uns dort beobachtet. Hören Sie, was er im Gespräch mit Moderator Gerd Kuhn erzählt hat.
Was ich hier gesehen habe, war ein, ich würde mal sagen, spektakulär, unspektakulärer Auftritt in einem parlamentarischen Untersuchungsausschuss. Dass der Mörder eines Politikers in einem parlamentarischen Ausschuss zum Umfeld seiner Tat aussagen soll, das hat es wohl noch nie gegeben. Es gibt jedenfalls kaum einen Politiker hier, der sagt, ja, sowas gab's irgendwann schon mal. Keiner kann sagen, sowas hat es irgendwo schon mal in Deutschland gegeben. Stefan Ernst hat sich dann darauf beschränkt, ohne Handschellen eine kurze persönliche Erklärung zu verlesen, dass er eben seine Verbrechen bereue. Das hat er übrigens auch schon im Strafverfahren gemacht, dass er sich abgewendet habe von der rechtsextremistischen Gedankenwelt. Er entschuldigte sich auch bei den Hinterbliebenen. Ganz kurze Worte, ähnlich wie man das von ihm schon mal gehört hatte in seinem Verfahren. Und dann machte er eben von seinem Aussageverweigerungsrecht Gebrauch, um sich nicht zu belasten, also sich selbst nicht zu belasten, aber auch nicht diejenigen, die er früher kannte.
Da befragen die Abgeordneten also den Mörder eines ihrer Kollegen, denn Lübcke war ja auch Landtagsabgeordneter gewesen. Wie verlief denn diese Befragung stimmungsmäßig?
Also die meisten Abgeordneten haben ihn nicht angeschaut, bis auf ganz wenige Ausnahmen. Einige haben ihn mit bohrenden Blicken ungläubig angesehen, als der Ausschussvorsitzende eine mehrseitige Erklärung seines Anwaltes verlesen musste, indem er aufgezählt hat, warum er nichts sagen will in diesem Ausschuss. Die CDU schien mit so etwas gerechnet zu haben. Hier hatte man auch schon vor der Befragung wenig Hoffnung, dass dabei was rauskommt. SPD und Linksfraktion hatten das anders gesehen. Ihre Überlegung war, dass er ja ein Interesse haben musste, etwas zu sagen. Er sei in einem Aussteigerprogramm für ehemalige Rechtsextremisten und da gehöre eben ein kritischer Umgang mit der Vergangenheit dazu, zumal ja auch noch offen ist, ob er später Sicherungsverwahrung bekommt. Und wenn man sich gut führt, hätte er oder kann er die umgehen, Stefan Ernst, der Lübcke-Mörder. Immerhin wäre das eine Chance gewesen, damit haben einige gerechnet, aber eben dieses Kalkül ist nicht aufgegangen.
Das war ja wirklich keine normale Ausschusssitzung. Unter welchen Umständen fand sie denn statt?
Also das war eine sehr seltsame Szenerie, die ich so noch nie erlebt habe in einem parlamentarischen Ausschuss, der eben nicht im Parlament stattfindet, sondern in einem Gerichtssaal. Der Ausschussvorsitzende auf dem Richterstuhl, links und rechts die Abgeordneten eng zusammengedrängt, dort wo eigentlich die Verteidiger sitzen und die Staatsanwaltschaft und dann eben Stefan Ernst auf dem Zeugenstuhl. Der kam dann in Handstellen rein, die Handstellen wurden ihm abgenommen, hinter ihm schwer bewaffnete Spezialkräfte mit Sturmhauben, die ganze Zeit auch hinter ihm geblieben sind und dann nur dieses dürftige Ergebnis, wie gesagt, wahrscheinlich kein besonders erfolgreicher Tag für diesen Ausschuss.
Sagt Andreas Meyer-Feist, der für uns den Untersuchungsausschuss des Landtags beobachtet, der unter anderem die Rolle des Verfassungsschutzes und der Polizei im Vorfeld des Mordes an Walter Lübcke klären soll. Frankfurts Oberbürgermeister Peter Feldmann muss sich seit Ende Oktober wegen des Verdachts der Vorteilsnahme im Amt vor dem Landgericht Frankfurt verantworten. Jetzt am Sonntag sind die Frankfurterinnen und Frankfurter aufgerufen, über seinen Verbleib im Amt abzustimmen. Die Vorgeschichte seines Abstiegs hat viel mit den Recherchen des Hessischen Rundfunks zu tun. Sie haben im November 2019 die AWO-Affäre ins Rollen gebracht und wir konnten belegen, dass die Ehefrau des SPD-Politikers bei der Arbeiterwohlfahrt mehr verdiente als üblich. Im Zuge der Recherchen wurden immer neue Details über die Verstrickungen von Politik und Wohlfahrtsverband öffentlich. Volker Siefert blickt zurück.
Ein um 1000 Euro überhöhtes Gehalt im Monat und ein Ford Focus als Dienstwagen für die Ehefrau von Oberbürgermeister Peter Feldmann. Somit fing die AWO-Affäre Ende 2019 an. Mit jeder neuen HR-Recherche nimmt die Affäre rund um die AWO-Chefs, die sich bereichert haben, ihren Lauf. die Schlagzeilen.
Frankfurter AWO-Affäre. Was hat Oberbürgermeister Feldmann bei der AWO gearbeitet?
2500 Euro zurückgezahlt. AWO-Mitarbeiter stiegen dienstlich im Luxushotel Adlon ab.
AWO-Skandal. Staatsanwaltschaft ermittelt in Gehaltsaffäre um Feldmanns Ehefrau.
Auch wenn Peter Feldmann zunächst auf Tauchstation ging, holte ihn seine Vergangenheit und die engen Verbindungen zur AWO ein. Gab es so etwas wie eine stillschweigende Vereinbarung zwischen ihm und der AWO, sich im Gegenzug für das überhöhte Gehalt seiner Frau für die Interessen der Arbeiterwohlfahrt einzusetzen, wenn sie es verlangt? Eine solche Situation war möglicherweise im Frühjahr 2018 entstanden. Die AWO betrieb im Auftrag der Stadt zwei Flüchtlingsheime. Mitarbeitern verschiedener städtischer Behörden waren Ungereimtheiten bei Abrechnungen von Personal aufgefallen. Hinter den Kulissen rumorte es zwischen AWO und der Stadt. Feldmann bekommt das Image nicht mehr los, der mit der AWO-Affäre am Hals zu sein. Genährt wird dies auch durch weitere HR-Recherchen über ein ungewöhnlich hohes Gehalt, das seine damalige Partnerin und spätere Ehefrau Sybeide Feldmann als Hospitantin in einer Frankfurter AWO-Kita bekommen hatte, und zwar unmittelbar bevor sie Kita-Leiterin bei der AWO wurde. Nach dem HR-Bericht trat Feldmann empört vor die Presse.
Was hier passiert, dass ihr unterstellt wird, sie hat auf der faulen Haut gelegen, das ist etwas, was mich wütend macht. Und sie ist auch und die Mutter meiner Tochter. Und ich kann sagen, dass sie gearbeitet hat. Und es ist unverschämt, ihr zu unterstellen, dass sie ein schönes Leben gemacht hat.
Sich in die Rolle des empörten Ehemanns zu flüchten, hilft Feldmann irgendwann nicht mehr. Zu viele Details und Fragezeichen waren inzwischen ans Tageslicht gekommen, um sich noch aus der AWO-Affäre winden zu können.
Am Sonntag stimmen die Frankfurter und Frankfurterinnen über die Abwahl von Oberbürgermeister Feldmann ab. Wie es so weit gekommen ist, hat uns Volker Siefert erzählt. Wie schützt man Kunst vor Kartoffelbrei? Ist eine provokante und vielleicht sogar absurde Frage, aber sie treibt derzeit die Museen um. Seit Wochen gibt es Klimaprotestaktionen, bei denen Aktivisten und Aktivistinnen sich entweder am Objekt festkleben oder aber zum Beispiel Kartoffelbrei auf einen Monet und Tomatensoße auf einen Van Gogh werfen. Was ist zu tun, fragen sich die Museen. Mehr tun, das ist die Forderung der Aktivisten. Lisa Brockschmidt hat die Szene mal von allen Seiten für uns betrachtet.
Die Aktivisten nennen es Verzweiflungstat. Andere wissen nicht so recht, was sie von den Protestaktionen halten sollen. Martin Faas, Direktor des Darmstädter Landesmuseums, schon.
Ich finde es falsch, Kunst zum Gegenstand solcher Aktionen zu machen. Denn Kunst gibt sich mit dem Status quo nicht zufrieden. Gute Kunst ist immer Kritik und sie hat eine Perspektive auf Veränderung. Insofern ist Kunst eigentlich ein Partner für Protest.
Kunst wird nichts mehr wert sein, wenn wir uns irgendwann um Essen und Energie streiten müssen, so das Argument der Aktivisten. Doch momentan wird viel darüber diskutiert, wer ist als nächstes dran, was wird als nächstes geworfen oder geschmiert und vor allem, wie kann man die Kunstwerke schützen, während man sie der Welt zeigt. Denn beides sind Aufgaben eines Museums, sagt Martin Faas.
Wir müssen eine möglichst große Nähe zwischen unseren Besucherinnen und Besuchern und unseren Objekten herstellen. Aber haben gleichzeitig die Situation, dass im Keller und im Depot unsere Objekte am sichersten untergebracht werden. Das lässt sich nicht lösen.
Für die Protestgruppe Letzte Generation ist die einzig akzeptable Lösung die Umsetzung ihrer Forderungen. Sofortiges Tempolimit von 100 km/h auf den Autobahnen und die Wiedereinführung des 9-Euro-Tickets. Maßnahmen, die in ihren Augen schnell umsetzbar wären und gleichzeitig Millionen Tonnen CO2 einsparen würden. Bevor die Politik sich hier nicht rührt, wollen sie mit den Aktionen auch nicht aufhören, sagt Aktivist Jakob Bayer und wünscht sich, dass man lieber über die Inhalte diskutiert.
Wenn wir mal die Empörung darüber hätten, was gerade eigentlich passiert, dass Milliarden Menschenleben gefährdet sind und die Regierung dagegen nichts tut, dass sie weiter auf fossile Energien setzt, obwohl die Optionen, die Alternativen zur Verfügung stehen, wenn es darüber so eine Aufregung geben würde wie Kartoffelbrei auf einem Monet, ich glaube, dann wären wir schon deutlich einen Schritt weiter. Und genau das ist, worum es geht. Da müssen wir hinschauen, dass da gerade in der Politik nichts passiert.
Für ihn und die anderen Mitglieder der letzten Generation ist ziviler Ungehorsam die letzte Hoffnung. Andere finden, dass die Kunstattacken definitiv zu weit gehen. Sie seien polarisierend und zum Teil strafrechtlich relevant. Kartoffelbrei oder Festkleben würde Daniel Mullis vom Hessischen Institut für Friedens- und Konfliktforschung allerdings noch nicht als radikal bezeichnen.
Sie richten sich nicht gegen die freiheitlich-demokratische Grundordnung. Sie akzeptieren quasi ein gewisses staatliches Gefüge. Letztlich fordern sie quasi die Weltgemeinschaft ja auch auf, zu handeln. Und in diesem Sinne würde ich sagen, dass quasi das, was da auftritt, absolut noch im Rahmen eines demokratischen Konsens ist und was eine Gesellschaft irgendwie auszuhalten hat.
Trotzdem versuchen die Museen vorbereitet zu sein. Im Darmstädter Landesmuseum dürfen zum Beispiel keine Taschen mit in die Ausstellung genommen werden. Im Frankfurter Senckenberg allerdings schon. Hier will man Familien mit Kindern auch weiterhin ermöglichen, Snacks und Getränke dabei zu haben, sagt Direktorin Brigitte Franzen.
Das Senckenberg-Museum und andere Museen müssen sich mit der Angst vor Klimaaktivisten herumschlagen, die möglicherweise in der Ausstellung Objekte beschädigen. Lisa Brockschmidt hat hessische Museen dazu befragt. Hier ein Szeneviertel mit Park, Studentenkneipen, Kultur und Start-ups. Doch ein paar Schritte weiter, sozialer Brennpunkt mit Armut, Kriminalität und Perspektivlosigkeit. So könnte man Kassels Nordstadt beschreiben. Ein Problembezirk, der tief gespalten ist und über den viele Vorurteile kursieren. Wie lassen sich solche Vorurteile abbauen und wieder was ganz Normales herstellen? Genau das hat sich der Verein Die Streetbolzer auf die Fahnen geschrieben. Sie wollen besonders Kinder und Jugendliche in Kassel-Nordstadt erreichen. Und zwar mit, wie der Name schon sagt, mit Straßenfußball. Wie das funktioniert, berichten eine Reportage des hr-Fernsehens und hr-Info-Reporter Thorsten Schweinhardt.
Und nochmal. Mittwochnachmittag, Training bei den Streetbolzern in der Nordstadt in Kassel. Kinder und Jugendliche aus dem Stadtteil treffen sich hier regelmäßig zum Kicken. Junge Menschen mit unterschiedlicher Religion, Herkunft und Hautfarbe, sie alle können sich hier begegnen und vernetzen. So die Grundidee von Trainer Mustafa Günder.
Da, wo halt viele Nationen sind, gibt es auch ein bisschen mehr Reibung. So. Und das war einer der Gründe zu sagen, man kann solche Reibung auch durch den Straßenfußball handeln.
Kassel-Nordstadt, der Bezirk mit der höchsten Einwohnerdichte und dem größten Ausländeranteil, ein sozialer Brennpunkt.
Natürlich kracht das hier mehr, es ist lauter als woanders, aber dafür ist es teilweise authentischer und schöner.
Auch wenn sich rund um den Unicampus inzwischen eine Art studentisches Szeneviertel entwickelt hat, viele Menschen fühlen sich in der Nordstadt nach wie vor abgehängt, sagt auch Umut Kaban. Für die Stadt Kassel berät er Menschen, die Probleme bei der Wohnungs- und Jobsuche haben.
Da hat man die Studenten, die Spaß haben möchten, ne? Die einen super schönen Park haben, wo sie sich da ausruhen. Und wenn man zwei Straßen weiter zur Nordstadt kommt, ne? Da kommen die ernsthaften Probleme.
Umut Kaban ist selbst in der Nordstadt aufgewachsen. Er hat es rausgeschafft.
Ich wurde direkt mit Vorurteilen konfrontiert.
Gerade um gegen Vorurteile anzukämpfen, braucht es für Umut Kaban genau solche Projekte wie die Streetbolzer.
Es ist ganz wichtig, dass die hier ihren Platz haben, dass jemand sagt, komm her, wir sind immer für dich da, egal wann.
Längst sind die Mitarbeiter der Streetbolzer viel mehr als nur die Fußballbetreuer der Kinder. Sie helfen auch bei Hausaufgaben und kochen gemeinsam.
Und bisschen Salz.
Bisschen Salz.
Und dann mischen und dann schmeckt das richtig Baba.
Auch die Jugendlichen bringen Vorurteile mit ins Streetbolzerhaus, aber immer wieder auch Sätze wie:
Jetzt ist er mein Freund geworden.
Die Arbeit der Streetbolzer zeigt, manchmal reicht schon ein Fußballplatz, um die Welt zu verändern. Oder zumindest einen Stadtteil wie Kassels Nordstadt.
Gemeinsam Fußballspielen bringt Jugendliche in der Kasseler Nordstadt wieder enger zusammen. Eine Reportage im hr-Fernsehen und in der ARD-Mediathek. Thorsten Schweinhardt hat sie uns vorgestellt. Und das war der Tag in Hessen mit Gabi Beck. Weitere Infos aus Hessen immer auch auf hessenschau.de.